Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Mittelmeerraum gleichen archäologische Ausgrabungen oft dem Schälen einer Zwiebel. Nach jeder Schicht, die Archäologen abtragen, kommt eine weitere Schicht zum Vorschein. So viele Zivilisationen und Religionsgemeinschaften haben dort gelebt und ihre Ruinen und Scherben hinterlassen. Oft alles an einem einzigen Ort übereinander geschichtet. Genauso ist es an vielen archäologischen Stätten in der Türkei. Nur welche Ruinen, für welche Ruinen die türkische Regierung Geld bereitstellt, um sie auszugraben und zu restaurieren, das hängt auch mit der islamischen Ausrichtung der Regierung und dem nationalen Selbstverständnis zusammen. Osmanische Ruinen werden priorisiert, andere eher vernachlässigt. Marion Sendker war für Tag für Tag zu Besuch in einer antiken Stadt, in der es eigentlich noch eine ganze Menge auszugraben gäbe, wenn denn Gelder und die Erlaubnis dafür da wären.
Wer in die Stadt wollte, musste zuerst an ihren Toten vorbei. Die Hügel waren bis zum Stadttor mit Grabfeldern bedeckt. Die Welt der Lebenden auf der einen, die der Toten auf der anderen Seite. Heute sind von beiden Welten nur noch Ruinen übrig. Gelegen im Südwesten der Türkei, nahe der Stadt Izmir, zählen sie zu den weltweit am besten erhaltenen Zeugnissen einer antiken Siedlung. Ihr Name war Priene. Über dieselben Pflastersteine, die schon vor mehr als 2000 Jahren Menschen in diesen Ort hineinführten, gehen heute Archäologen. Einer ist Ali
Alten.
Das hier sind Familienfriedhöfe. Durch die Ausgrabungen wurde bisher nur dieser Teil freigelegt. Und hier ist zum Beispiel das Gewölbe eingestürzt. Ohne Restaurierung wird es wohl so bleiben. Aber es reicht, um die Architektur zu verstehen.
Für viele Forscher gilt Priene als einer der ersten egalitären und quasi-demokratischen Stadtstaaten, von denen die Menschheit heute weiß. Die Stadt ist erbaut nach einem regelmäßigen Rasterplan und mit Straßen, die im rechten Winkel zueinander verlaufen. Die Wohnhäuser mussten genau gleich groß sein, keines durfte einem anderen die Aussicht nehmen. Priene war wie das in Stein verarbeitete Gleichheitsprinzip der Antike. Der Archäologe Alten erklärt.
Thales.
Der berühmte Mathematiker Thales stammt aus Milet. Das ist etwa 25 Kilometer entfernt. Es ist eine Region voller Ideen darüber, wie der Mensch die Natur durch Wissenschaft, Mathematik und Philosophie formen kann.
Und es ist eine Region voller Religionen. Fast gleichzeitig wurden in Priene ägyptische und hellenische Götter verehrt. Die Überreste des von Alexander dem Großen gestifteten Athena-Tempels sind außergewöhnlich gut erhalten. Dennoch liegen die meisten seiner Einzelteile völlig durcheinander auf dem Boden. Andere Heiligtümer konnten ebenfalls nur notdürftig ausgegraben werden, wie eine Synagoge aus dem 4. Jahrhundert. Auch zahlreiche Kirchen und Kapellen habe es hier gegeben, sagt der Archäologe Alten.
Fast alle wurden aber bei früheren Ausgrabungen zerstört. Man hat die Steine weggeworfen, weil man sie für unbedeutend hielt und darunterliegende Bauwerke sehen wollte.
Nur zwei Kirchen sind erhalten. Eine befindet sich in der Nähe der Grabfelder. Ihr kostbarer Mosaikboden ist mit einer Plane bedeckt, zum Schutz vor Unwetter und illegalen Schatzsuchern. Der Weg zur Ruine ist steil und dicht zugewachsen. Durch das hohe Gras huscht eine Schlange, vorbei an bemalten Steinen. Sie gehören zu mehr als 1500 Jahre alten Fresken der Kirche. Um sie aufzusammeln und an der Kirche weiterzuarbeiten, fehlt dem Team von Alten die Erlaubnis eines staatlichen Kulturbeirats. Einer, der in diesem Gremium sitzt, ist der italienisch-türkische Architekt Gürol Baroncelli.
Es gibt in der Türkei so viel. Frühchristliche Kirchen in Kappadokien, vorchristliche Anlagen auf dem Berg Nemrut, Städte der Assyrer, Babylonier und Hethiter oder die Ruinen von Ani. Wenn sie irgendwo anders auf der Welt lägen, wären sie eine Sensation. Die Türkei braucht in der Denkmalpflege noch Nachhilfe. Dafür muss Geld ausgegeben werden. Ich glaube nicht, dass die Regierung dagegen ist. Aber es gibt Prioritäten, wie die Restaurierung osmanischer Architektur.
Eine andere Priorität, wenn es sich finanziell lohnt. Die antike Stadt Ephesus ist die vielleicht am besten ausgebaute Stätte der Türkei. Pro Jahr kommen bis zu 3 Millionen Touristen. Zur weltweiten Attraktion wurde Ephesus aber vor allem durch jahrzehntelange Arbeit und Gelder von Europäern. Bei nicht-osmanischen Ausgrabungen hört der Architekt Baroncelli oft die Frage, gehört das uns oder den anderen? Diesen sogenannten anderen würden etwa die vielen christlichen Bauwerke und Ausgrabungsstätten aus der Zeit des Oströmischen Reiches zugeordnet. Diese wertende Unterscheidung zwischen islamisch-osmanisch und christlich-oströmisch hält der Architekt für einen Fehler. So seien nicht einmal die Osmanen selbst vorgegangen, als sie 1453 unter Sultan Mehmed II. Die oströmische Stadt Konstantinopel eroberten.
Sultan Mehmed II. Nannte sich Kaiser von Ostrom. Er überließ seiner Mutter, einer gläubigen Christin, eine Kirche im Topkapı-Palast. Und die Osmanen übernahmen viele oströmische Bauprinzipien, wie bei der Orhan Gazi-Moschee in Bursa. Ihr umgekehrter, T-förmiger Grundriss ist ein gekappter Kreuzgrundriss.
Besonders prächtige Bauwerke Ostroms wurden übernommen und angepasst, wie die Hagia Sophia oder die Kora-Kirche in Istanbul, die unter den Osmanen zu Moscheen wurden. Türkische Behörden und große Teile der Gesellschaft stufen Monumente wie diese als Kulturerbe ein, das türkischer sein soll als andere vorosmanische Bauwerke. Archäologie habe in der Türkei einen hohen politischen Stellenwert, erklärt der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul, Felix Pierson. Er beobachtet,
dass Archäologie in der Türkei für die nationale Identität eine, ich sag mal, überproportional große Rolle spielt. Das hängt einfach mit der Entstehungsgeschichte der modernen Türkei zusammen, die ja sich in vieler Hinsicht neu erfinden musste. Und das gilt auch für die nationale Identität.
Die türkische Gesellschaft setzt sich bis heute aus mehr als 50 verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zusammen. Erst seit der Republikgründung vor 103 Jahren gelten sie alle als Türken. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Nachfahren der Oströmer, die Rum. Ihr vielleicht bekanntester Vertreter ist der ökumenische Patriarch Bartholomäus I., auch wenn viele Ausländer und selbst manche Türken ihn nach wie vor für einen Griechen halten. Eine Aufgabe der Archäologie sei es, das historische Gemeinschaftsgefühl in der Türkei zu stärken, findet Pierson.
Weil man sieht halt eben, dass an demselben Ort Menschen, die zunächst weder Christen noch Muslime waren, dann Christen waren und später Muslime sind, gelebt haben, häufig auch die gleichen Kultorte aufgesucht haben. Ja. Und das schafft eben einfach Kontinuitäten über diese doch ganz wesentlichen historischen Brüche hinweg.
Wie schwierig das in der Praxis ist, zeigt sich an Priene. Viele Türken sehen sie als griechische Stadt, weil die Osmanen dort nie siedelten und weil der Ort zur Region gehörte, die früher Ionien hieß. Aus dem Begriff wurde im Türkischen später das Wort Yunan, es bedeutet Grieche. Die Anwohner von heute hätten zunächst noch aus einem anderen Grund skeptisch auf die Arbeit der Archäologen geschaut, sagt die Leiterin der Ausgrabungsstätte von Priene, Mine Asce.
Früher kamen die Menschen zum Picknicken hierher. Das barg viele Risiken wie Brandgefahr und dass Artefakte gestohlen werden. Deshalb wurde der Zugang beschränkt. Im Grunde trennte man also das Gebiet von den Einheimischen und sagte ihnen quasi, Priene gehört euch nicht mehr.
Asce findet, um Priene zu erhalten, braucht es die Unterstützung der Anwohner. Und die gäbe es nur, wenn die Menschen den Ort als Teil ihrer Geschichte begreifen. Um das zu schaffen, setzt Asce auf den Kapitalismus. Priene soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Der Status selbst bringt zwar kein Geld, aber möglicherweise Touristen. Und die brauchen Cafés, Parkplätze und Souvenirläden.
Ob groß oder klein, alle sollen sich beteiligen und lernen, sich diesen Ort zu eigen zu machen, indem sie sich materiell oder ideell einbringen. Dann werden sie akzeptieren, dass dieser Ort ihnen gehört und dass er geschützt werden muss.
So könnte die Archäologie in der Türkei einen Beitrag zu dem leisten, worum die Gesellschaft seit Jahrzehnten ringt, einer gemeinsamen nationalen Identität, jenseits historischer oder religiöser Grenzen.
Marion Sendker berichtete über politisierte Archäologie in der Türkei.